Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche all das, was in unserem Alltag passiert, was uns beruflich und fachlich interessiert, was uns vielleicht auch im Privatleben passiert und was wir alles Schlaues zu sagen haben über diverse Tiere.
Das war heute aber mal ganz elegant erklärt.
Genau. Und ja, Hausmeisterliches gibt es?
Nee, ich wüsste nichts.
Diese Woche glaube ich nichts bahnbrechend Neues. Wir haben aber heute gedacht, dass wir unser quasi privates Thema zum beruflichen Thema machen im Podcast. Weil wir ja neben Hundegedöns auch Pferdegedöns am Wickel haben.
Genau. Ja, Pferdegedöns. Wir sprechen heute mal über die schöne Zeit, für die schönste Zeit des Jahres für die Pferde, über die Weidesaison. Ne, da geht's jetzt ja gerade los, über das Anweiden und die, na, ich sag mal, artgerechte Pferdehaltung. Ne?
Genau. Und dann noch mal ein kurzer Crosslink vielleicht zu unserer Entwurmungsfolge, da auch da kriegt man den ein oder anderen wichtigen Hinweis für die Weidezeit.
Oh ja, da gab es ja den wichtigen Hinweis, dass mein Pferd einen Wurm ausgeschissen hat, aber ihr
das
dürft
war in
da
der
gerne
Woche
noch mal.
Danach.
Ach so, ja, stimmt, das war in der Woche danach, natürlich, das wusste ich in der Wurmfolge noch nicht, genau, aber ja. Jetzt ist er entwurmt und darf ins Gras beißen.
Genau. Tut er auch jeden Tag.
Jeden
immer
Tag
aufs
zum
Neue,
Glück, jeden
wie eine
Tag.
Katze, sieben Leben.
Ja.
Genau, wir sprechen mit euch darüber, weil alle jetzt die gleichen Fragen quälen. Das erste Gras wächst, die Pferde dürfen rauf, der Bauer macht den ersten Schnitt. Und viele Pferde haben ja heute das glückliche, denke ich hier schon, zumindest bei uns in der Region und ich glaube alle außer Totilas auch. Nein, das war jetzt gemeint, aber ja, ich weiß.
Aber der durfte das auch, glaube ich, nie.
Ja, eben deswegen.
Ja,
aber alle, die,
recht.
Es geht darum, über alle, die mehrere Stunden am Tag sich frei auf einer Weide nicht alleine in Einzeltierhaltung vergnügen dürfen.
Eigentlich doch auch vorgeschrieben vom Tierschutzgesetz,
ja,
ne, dass ein Herdentier
auch in Herde gehalten werden
ja,
muss.
Oder zumindest Kontakt zu Artgenossen
genau.
dann hat irgendwie freilaufend. Ne? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so konkret, aber ich meine,
ich
zwei
weiß gar
Stunden
nicht, ob
sind vorgeschrieben.
Vorgeschrieben ist sogar. Oder ob nur Kontakt sein muss. Freilaufend bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Guck, fangen wir gleich als
Siehste,
erstes
an
mit einer Sache,
an.
Die
wir
nicht
fangen, wir fangen an, klug zu reden über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Das ist irgendwie auch blöd. Aber
wir wussten ganz viel. Über Tierschutz haben wir im Vorhinein nicht gesprochen, aber es ist halt wichtig. Ne? Pferde
ja.
sind keine Einzeltiere, sind Fluchttiere, die sind noch mehr Rudeltiere gefühlt, als die, die sich auch verteidigen können gegen Fressfeinde. Nein, und Pferde gehören schon auch in die Herde. Es werden ja extrem viele mittlerweile extensiv gehalten und das birgt natürlich auch das Risiko für Konflikte, Bisse, Tritte, parasitäre Infektionen, Fliegen, Gedöns und das
ja.
alles. Und Koliken und Hufrehe und jetzt klingt es schon gar nicht mehr so, als wollte man sein Pferd auf die Weide lassen.
Wir lassen ihn doch lieber drin.
Ja,
die
viel
Folge
schöner.
Ist zu
Ende. Eine Stunde Führanlage mit Frischluft pro Tag. Zentrifuge, wie mein Mann immer so nett sagt.
Es ist wirklich Zentrifuge, ne?
Ja.
Furchtbar eigentlich. Ich meine, aus Pferdesicht furchtbar.
Ja, ich stelle es mir auch. Ich bin mal ein paar Runden mitgegangen tatsächlich, um zu wissen, wie es ist.
Echt? Das ist cool.
Nee, war nicht cool.
Nein,
nee.
Glaube ich. Aber es ist cool, da auf die Idee zu kommen. Ich habe irgendwie mal schon gedacht, dass es wahrscheinlich ganz schön doof ist, da
ja.
Im Kreis zu marschieren. Aber ja, ist es, ne?
Ja, also ich finde es schon blöd, muss ich sagen. Also ich muss sagen, 10, 15 Minuten kann man das schon jemandem zumuten. Aber danach hätte ich die Möglichkeit als Pferd, würde ich die Gitter treten, in den Zaun beißen und drüber springen und sagen, mach doch deinen Kack alleine.
Mhm.
Wenn sie auch nur ansatzweise das gleiche Verständnis davon haben.
Die haben
ja
auch keine ja. Chance zu entkommen.
Ja.
Die sind daran entweder festgebunden oder laufen in diesen Boxen rum.
Und manchmal
rum, ne?
kommt ja mit Elektro dann von hinten
ja,
gefegt, nicht nur mit Gitter.
Ja.
Ne?
Ist das eigentlich noch erlaubt? Kann ja eigentlich nicht, ne? Wir müssen über das
ich
Tierschutzding.
Weiß es nicht. Es
wir
muss
machen uns mal schlau und machen mal
ja.
eine Tierschutzthema-Folge draus. Das
ja,
fällt mir jetzt
über Elektro
so ein.
Und Einzeltierhaltung bei Pferd. Und jetzt reden wir über die wunderschöne Weidesaison, während uns das
genau.
Pfingstwetter anlacht.
Ja, also Weidesaison. Ja, also unsere Pferde stehen auch schon auf der Weide.
Mhm. Die haben es gut.
Die haben es gut.
Wir stehen in einer jetzt in einer Wallachherde. Früher stand Apache in einer gemischten Herde.
Mhm.
Jetzt steht er in einer Wallachherde. Davor stand er, bevor ich ihn kriegte, sehr lange alleine als Hengst auf einem Matschpaddock ohne Überdachung.
Schön.
Sag doch mal was. Du
ja,
bist ja hier bei sowas der Profi. Kann ich
ich
mich
bin
kurz
der Profi.
Zurücklegen?
Nee, ich bin kein Pferdeprofi.
Nein,
ich
aber
bin nur
ein mehr
Hunde.
Profi als ich Profi.
Weiß ich nicht. Aber ich sag jetzt mal so, was das, was ich zumindest weiß, was so allgemein das Thema ist. Herdenhaltung ist ja soweit gut und schön, aber ich habe auch die eigene Erfahrung gemacht mit meinem alten Pferd, dass es in diesen typischen gemischten Herden mit Stuten und alles durcheinander, Männlein, Weiblein, kreuz und quer. Übrigens, für die, die es nicht wissen, ein Wallach ist ein kastrierter Hengst, ja, weil das immer wieder Leute fragen. Weil sonst vermehren die sich da ja gnadenlos oder schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein. Man kann also einen Hengst mit 1000 Stuten und so nicht unbedingt zusammenhalten, ohne dass die nachher alle tragend sind.
Echt? Was macht der denn da?
Verrückt. Das erklären wir in einer anderen Folge. Mit den Bienen und den Blumen. Ja. Nein, aber die... die Haltung finde ich halt sehr schön, wenn sie nach Geschlechtern sortiert ist. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass deutlich weniger, Zickenalarm unter den Pferden herrscht. Und es gibt unter den Männlein ja immer wieder Exemplare, die sich da so ein Weibchen raussuchen und gegen die anderen verteidigen oder so. Und diese ganzen Rangeleien sind deutlich dezimiert. Das heißt natürlich nicht, dass in so einer reinen Männlein- oder Stutenherde nichts passieren kann. Aber es ist tatsächlich ein bisschen entspannter, ne? Weil die auch in freier Wildbahn sich ja so...
Das war das beste Argument, was du mir gesagt hast.
Ach so, ja. Also sie gruppieren sich schon. Klar gibt es da auch die Herden, in denen die Hengste und Stuten zusammen sind, aber die sind dann halt auch ein Familienverband, ne? In unserer Pferdehaltung. Das sind ja keine Herden. Also eine Pferdeherde wäre ja biologisch genau wie ein Hunderudel, ein gewachsener Familienverband. Und das ist es ja nicht. Ne? Wir stellen verschiedene Pferde untereinander da irgendwo auf eine Wiese. Wir sagen umgangssprachlich, sag ich ja auch, ne, schön in die Herde. Aber eine Herde ist halt, ja, Mutter,
Vater, Kind.
Genetisch
verwandt.
Genau, das sind sie nicht. Also von daher leben sie in einer sozialen
Machen die dann
Gruppe.
Unterschied? Glaubst du das?
Doch, natürlich.
Sowohl Hunde als weil es gibt ja immer diesen Mythos von Affen, ne? Also eigentlich, sage ich mal, glauben ganz viele Menschen, dass jedes Tier diesen Instinkt hat, dass der Bruder nicht mit der Schwester, das ist ja Quark, ne?
Das ist ja Quark.
So, und dann glauben ganz viele, dass jeder Affe das kann, aber ich glaube, es fängt bei Halbmenschenaffen an oder so, dass die so ein...
Hast du schon mal gesagt, ja, irgendwie so, dass der mit diesen Menschenaffen ja nicht so
Die Menschenaffen
Thema.
Kriegen so ein leichtes Gefühl dafür, was Inzucht ist. Und ich würde da auch nicht hundertprozentig die Hand für ins Feuer legen, aber halt definitiv eher, ne?
Ja, Menschenaffen sind übrigens die Tiere, mit denen ich nichts anfangen kann.
Echt nicht?
Nein. Boah, ich weiß nicht, ich finde die...
Hast du schon mal eine Affenhand in der Hand
Nein,
gehabt?
Nein, das wäre zum Beispiel für mich ein Albtraum.
Das ist ein Albtraum, weil du dich fühlst, als würdest du ein Gefängnis besuchen.
Ehrlich?
Ja. Weil das ist, als wenn du deine eigene Hand... Also einen Schimpansen habe ich jetzt noch nicht geschüttelt, die Hand. Der ist ja auch definitiv stärker und ein bisschen robuster, aber auch so kleine. Allein schon hier Herr Nilsson von Pippi Langstrumpf.
Ja, die finde ich niedlich,
so, ne?
Aber ich meine jetzt wirklich so Schimpansen.
Nee, aber selbst
Oma
die
Utan
Hand ist schon, als wenn dir ein Baby die Hand gibt und du fragst dich...
Ja.
So, naja.
Ja. Egal, wir wollten doch über Pferde sprechen.
Weil du sagtest, sie gruppieren sich genetisch determiniert als Herde und das andere ist eigentlich keine Herde, sondern ein Bekanntschaftsverband.
Genau, die stehen mit ihren Bekannten zusammen auf der Wiese und unterhalten sich.
Genau, und dass du aber deswegen, ich glaube, das war das Argument, was ich meinte. Du hattest mir neulich das erklärt, dass sie, weil sie im Familienverbund sind, sich aber doch auch dort nach Geschlechtern gruppieren in der Herde, ne? Dass du das irgendwie sowas... Oder?
Naja, es gibt diese Junghengste oder sowas, die sich so ein bisschen in eine Gruppe zusammentun, weil sie alleine als Fluchttier natürlich auch schneller aufgefressen werden sich später irgendwo Anschluss an eine Damenwelt suchen und dann halt die vielleicht größeren Herren oder junge Mädels, die sich zusammentun, die leben, ja, so klicken. Ne? Die Frauen reden da wahrscheinlich über die schicksten Satteldecken, die sie tragen können mit dem Glitzer und die Jungs reden über, weiß ich nicht.
Die hat mir Pink angezogen.
Zum Beispiel. Nein, aber wie gesagt, bei uns sind die Pferde nach Geschlechtern sortiert, was ich gut finde. Und
so. Und nun scheint die Sonne, das Gras wächst und los und fertig.
Und wie ist? Nein, das denken viele, dass das mal eben so auf die Wiese geht. Ich habe für meinen immer das Gras mit der Sense geschnitten. Die meisten gehen mit dem Pferd dann auch so an der Hand ein bisschen zum Angrasen oder je nachdem, welche Möglichkeit man hat, kommen die stundenweise oder wie auch immer am Anfang auf die Wiese. Ich finde das Thema Anweiden sehr wichtig. Mhm. Ich habe natürlich auch ein Pferd einer Rasse, das da etwas sensibler möglicherweise reagiert, weil es ein sehr leichtfutteriges Pferd ist, also eins, das mit wenig oder mit karger Kost, sagen wir mal, satt werden muss der auch, aber mit karger Kost
klarkommt.
Und man muss halt mal aufpassen, dass die nicht überfüttert werden. Und dieses frische grüne Gras im Frühjahr, das steckt ja nun wirklich voller Energie. Und die Pferde haben den ganzen Winter über das trockene Zeugs gefressen. Mhm. Und sobald die ersten grünen Halme kriegen, gibt es eigentlich kein Halten mehr. Ne? Wenn das Pferd die Wahl hätte, würde es am liebsten 24 Stunden durchfressen. Ist aber nicht gut. Könnte Bauchweh geben und ähnliches. Ne?
Sag noch mal kurz, weil das so im Nebensatz kam, warum du das Gras mit der Sense schneidest und nicht an der Hand, weil ich finde, das ist durchaus für viele eine Option wert. Meiner ist dann nun, sage ich mal, stumpf, dem kann ich das mehr oder weniger auf Knopfdruck an und ab, also sagen, er darf jetzt und er darf jetzt nicht so. Das geht bei uns recht gut, aber ist ja nicht bei jedem und das hat ja einen Grund, dass du den nicht an der Hand
fährst. Ja, ich weiß ja nicht mal, ob der Grund jetzt tatsächlich fachlich absolut sinnvoll ist. Meine Idee
aber vom
dahinter,
Handling her, das meine ich.
Vom Handling her ist
vom Handling
für mich,
fand ich das schlau.
Für mich einfach total, es geht viel schneller. Ja, also und es ist also auch eine Zeitersparnis für mich und mein Plan war einfach, dass mein Pferd sich gar nicht daran gewöhnt, mich von A nach B durchs Gebüsch zu ziehen, wenn ich mit dem spazieren gehe oder später ausreite.
Dass er immer den Kopf auch ins Gras stecken
immer
darf.
Immer nur,
ne?
Ja, deswegen war für mich immer so ein bisschen diese goldene Regel, an der Hand wird hier nicht gefressen, wobei gerade gestern beim Spaziergang hat mein Pferd unter Beweis gestellt, dass diese Regel doch nochmal in Frage gestellt wird, obwohl er vorher schon grasfressen war. Also der Appetit ist ungebrochen. Ja. Bremst und wahrscheinlich einfach auch ein Erziehungsthema, wenn man ein Pferd dazu bringen will, eben nicht ständig einen von einem grünen Büschel zum nächsten zu zerren.
Ja.
Aber das waren halt eigentlich meine Hintergedanken, dass er das als junges Pferd gar nicht erst sich angewöhnt.
Finde ich auch was man sich selber auch überlegen kann. Deswegen finde ich das gut, dass
ich finde es einfach
so
total praktisch. Ich habe das schon immer, also sehr viele Jahre, sagen wir mal, immer nicht ganz früh habe ich es anders gemacht, aber sehr viele Jahre jetzt so gemacht, auch mit meinem alten Pferd und finde es einfach praktisch. Mhm. Und was ich halt auch ganz gut daran finde, ich kann es ja auch, wenn ich das in den Körben gesammelt habe, kann ich das auch wiegen und weiß tatsächlich in etwa, wie viel das Pferd jetzt schon gegessen hat. Und dann kann ich immer so ein bisschen besser die Menge steigern, weil ja dieses langsame ans frische Grün gewöhnen, ist halt tatsächlich nicht unwichtig, ne?
Genau.
Obwohl viele sehen das auch total entspannt, ne? Jetzt sag du mal was dazu. Bin ich zu verkrampft?
Nee, ich war ja auch ein bisschen verkrampft. Nein, also ich glaube, wir sind nicht zu verkrampft. Ich finde, ein Unterschied ist ja auch, auf was für Weiden die kommen. Also ich würde als erstes mal sagen, die Idee, warum es einem egal sein könnte, kommt ja meistens aus diesem, oh, und früher sind die ja auch einfach auf die Wiese gerannt. Nee, sind die, also ja, sind die früher, aber die sind ja schon auf der Wiese gewesen. Das heißt, sie sind nicht ins satte Grün gekracht, sondern sie sind in die ersten Halme und in den kargen Rest des Winters gekracht und die Verdauung konnte sich langsam anpassen. Und sie sind auch nicht auf intensiv geführte Grasweiden gegangen, sondern auf ein Wildblumengestrüpp quasi. Mhm. Ne? Also das ist ein großer Unterschied in der Energiedichte, in der Fruktandichte, in der faserreichen Darstellung und sowas und in der Umstellung. Folglich natürlich, wenn das Pferd so lebt, braucht man es nicht anzuweiden, weil der Frühling das von alleine anweidet. Wenn man aber aus einer winterlichen Stallhaltung wieder auf die Weide will, muss man anweiden, damit sich die Verdauung dementsprechend umstellt. Und das ist auch kein Mythos, sondern das ist einfach so, weil das Pferd so ist. Also
das ist ja auch nicht ein Steppentier, ne? Wenn man das so sieht, dann haben die wirklich karge Gräser, magere. Und ja, sie sind im Normalfall, sag mal, freier Wildbahn beim Pferd, sind die ja wirklich ganzjährig da unterwegs. Ne? Im Winter schnabbeln sie da irgendwelche trockenen Baumrinden und dann kommt so langsam was Frisches dazu. Und das geht nicht so Knallauffall, ne, wie bei uns jetzt. Ne? Ja.
Genau. Und das eine ist natürlich, dass sich das Futter sehr verändert, wenn ich vorher viel Heu hatte und dann habe ich diese weichen, dünnen Grashalme, dann fehlt natürlich auch viel Faserreiches erstmal für die Verdauung, muss man auch sagen. Das ist ein großer Unterschied. Da ist immer der Lignifikationsgrad, sagte man früher in der Tierernährungsvorlesung immer, das ist der Verholzungsgrad dessen, was gefüttert wird. Und Heu ist definitiv anders verholzt als das frische Erstgras auf der Weide. Das heißt, das macht schon mal von der strukturellen Pampe im Magen-Darm einen Unterschied, die da reinkommt. Ob das deswegen halt auch dieser klitschige Kot bei vielen am Ende, das ist zum einen dem geschuldet und zum anderen natürlich, das wäre der zweite Punkt, die mikrobielle Flora muss sich ja anpassen. Die vergären ja im Dickdarm und die Sache ist halt, diese Gärkammer hat ja verschiedene wie heißen das? Mikrobiom heißt Mikro.
Das ist das Ganze.
Mikroben. Ja. Genau. Also verschiedene Bakterienkulturen. Und die ist genau wie bei uns. Wenn ich jetzt 5 Wochen fettig esse, dann ist meine Darmflora auch auf fettig konditioniert. Und wenn ich danach auf Salat pur ohne Dressing umsteige, dann habe ich auch erst die ersten Tage Bauchweh und vielleicht Durchfall, weil das gar nicht geht von der Verdauung her. Und genauso ist es beim Tier auch. Wenn die kommen aus der Winterfütterung, muss sich diese Flora anpassen an das, was da als nächstes kommt. Und Fehlgärung geht halt oft mit, also Fehlgärung und Fehlverdauung geht eben oft mit Gasbildung einher. Und Gasbildung und Pampebrei mit schlechter Struktur führt bei allen die entweder wiederkäuen oder irgendwo anders was vergären, weil sie Gärkammern haben, gilt ja fürs Kaninchen und so auch, führt halt sehr schnell einfach zu Gasansammlungen da, wo sie ungut sind und damit dann potenziell zu Bauchweh. Das sind die Koliken. Kolik ist ja nur ein anderes Wort für Bauchweh. Das kannst du beim Mensch wie beim Tier sagen, sonst gäbe es ja auch keine Gallenkoliken. Und diese Art von Bauchweh kommt eben daher, dass Gasansammlungen an verschiedensten Stellen im Magen-Darm-Trakt sind. Im schlechtesten Fall irgendwas verlegen, dass die Fortbewegung sozusagen der normalen, dieser Kotbrocken, die da durchwandern, nicht mehr geht. Und das ist ja das, wovor quasi jeder Pferdebesitzer Panik schiebt.
Ne? Ich auch, weil meine hatte im letzten Jahr tatsächlich beim Anweiden eine Kolik.
Hurra!
Ja, das war nicht schön. Da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen.
Ging auch schnell, weil du ja schon aufgepasst hast.
Ja, ich habe schon aufgepasst. Und
er war noch kleiner auch einfach, ne? Muss man sagen. Er war ja auch noch jünger vielleicht.
Ich weiß nicht, meinst du es nicht dran?
Keine Ahnung.
Er ist auf jeden Fall, es lag wohl auch der zu Hilfe gerufene Tierarzt, war natürlich wieder irgendwie Wochenende, ist ja klar, abends. Ne? Mhm. Der sagte auch, es hatte an dem Tag halt auch sehr viel geregnet
und das
Gras
macht
war nass.
Auch viel. Das macht schwieriger.
Genau, hatte der Darm wohl etwas Probleme, das ganze Zeug, das ganze nasse Klitschezeug weiterzuschieben. Und dann steckte die ganze Suppe da irgendwo fest und er hatte fürchterliche Bauchweh. Zum Glück ist alles gut gegangen, gab eine Spritze, gab Bewegung. Und dann,
das ist ja noch die mildeste Form dessen, was passieren kann.
Ja,
quasi, ne?
Klar, hätte schlimmer kommen können, aber in dem Moment das ist natürlich erstmal Angst, ne? Weil in meinem Kopf spielte sich schon der Klinikaufenthalt für 25.000 Euro ab.
Ja, bei einem noch nicht OP-versichert.
Genau, da war er noch nicht OP-versichert, jetzt ist er es übrigens.
Ja.
Und das war tatsächlich der Auslöser.
Ja.
Ne?
Mhm. Genau, und ich würde sagen, das sind die großen Dinge. Deswegen muss man die Weidezeit, um das einmal kurz zu sagen, eben erhöhen. Und manche lassen ja direkt anweiden auf der Weide sozusagen, ne? Dass du einfach rausgehen kannst und dich drum kümmerst. Also nicht das Pferd 4-5 Stunden den ersten Tag da stehen lassen, sondern sich wirklich die Zeit nehmen, wenn man merkt, es kommt, die Wegesränder, wenn man keine extra Grasflächen hat oder sowas, da sind wir ja privilegiert sozusagen, dass man die Wegesränder abgrast, die sauber sind, wo jetzt nicht 37 Hunde hinkoten auf 200 Metern Strecke. Und dass man oder was mitbringt aus dem Garten, bevor man gemäht hat, dass man die erste Fläche einfach gar nicht behandelt, sondern wartet, bis da sprießt und das abmacht, geht natürlich auch. Ne? Man muss auch nicht mit dem Rasenmäher dann alles klein häckseln für den englischen Rasen.
Das soll man ja noch nicht mal.
Ja, das eben das soll man eh nicht, aber das Gehäckselte wird, dachte ich, jetzt schmeißt man dann weg. Ich wollte sagen, muss man nicht.
Klar.
Man könnte auch mit der
Lang
so
werden
eine
lassen
Runde
und dann schneiden, ja.
Genau, dass eben diese Umstellung erfolgen kann. Und dann ist tatsächlich Bewegung beim Pferd mit Bauchweh für sehr, sehr viele Sachen das A und O. Und das hatten wir vorher in unserem Gespräch auch nochmal gesagt, dass wir das vielleicht beide nochmal betonen, dass genau wie bei uns für viele Dinge dieser Art mit Bauchschmerzen und so Bewegung das A und O ist. Bewegung regt den Kreislauf an, hält den Blutdruck oben und regt extrem die Peristaltik an. Nicht umsonst haben Leute, die von morgens bis nachts auf dem Sofa sitzen und dann noch schlecht essen, auch oft Verdauungsprobleme, die Vertikel, irgendwelche Darmentzündungen und sonst noch was. Kommt halt nicht von ungefähr. Ne?
Ja, Bewegung tut immer gut und auch rein prophylaktisch. Ne? Ich beobachte das ja auch jetzt, wenn man so bei uns unter den Pferdeleuten am Hof oder so, dass dann auch viele sagen, nach der Weide noch ein bisschen
eine
spazieren
Runde noch
gehen,
Pudding,
einmal
Pudding
reiten, an eine Longe hängen oder was auch immer, damit die Pferde danach noch mal so ein bisschen, die haben da natürlich gar keinen Bock.
Nee.
Die sind da natürlich total voll gefressen bis an die Ohren. Das ist so wie wir nach einem 5-Gänge-Menü und dann einen Spaziergang, dann hast du echt keinen Bock. Aber dass es halt einfach fürs Pferd gut ist, ne, wenn es sich noch ein kleines bisschen bewegt danach.
Ja. Und da gibt es ja einfach anfällige Rauch. Und man weiß ja auch, ob man einen Anfälligen hat für Magen-Darm oder nicht, aber eben diese Zeit und vor allem die Zeit sich nehmen. Ne? Das ist so, ganz viel, wenn ich mittlerweile über Koliken höre oder auch mitkriege manchmal, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder sowas, ist, dass ich mich frage, warum die Leute den Tierarzt rufen und das Pferd steht in der Box für die nächsten 2 Stunden, bis der Tierarzt kommt oder so. Das ist halt schon abstrus, ne? Weil Bewegung ist einfach, solange die sich bewegen, das Wichtigste mit, dass das in Bewegung bleibt, dass die Pferde stehen bleiben, dass der Kreislauf auch nicht so flöten geht und so. Und
also bis der Tierarzt kommt, wird das Pferd geführt.
Mindestens und eigentlich darüber hinaus. Und manchmal frage ich mich, ob die Leute das nicht wissen oder ob es einfach die unglaubliche Faulheit ist, weil keiner Bock hat zwischen 18 und 22 Uhr Pferd füttern, tränken, gucken, kontrollieren.
Wer weiß.
Äpfel zählen, Pupse zählen.
Naja, viele nochmal führen aber auch, denke ich, ne? Das ist, glaube ich, sehr individuell, wenn du, aber wenn du es wirklich nicht weißt oder.
Ja, deswegen sei das hier nochmal gesagt.
Ja.
Wer es aus Faulheit tut, solle es ändern und wer es nicht weiß, der weiß es jetzt. Genau.
Sehr schön.
Und dann das zweite Thema dazu, also Verholzungs- und Struktur, dass das damit reinspielt, haben wir gesagt. Das dritte Thema, Hufrehe, das hat man früher mal gedacht, wäre der Eiweißüberschuss im Gras, aber tatsächlich geht es um Fructane. Fructane sind eine Zuckerart, die sich in diesen jungen Gräsern bildet.
Und nicht nur in den Jungen, ne?
Ja, in allen, aber.
Mit dem Frost, das ist ja auch immer noch so
genau,
ein Ding. Ich
stimmt.
meine, wir sprechen jetzt über Angrasen und den Beginn der Wadesaison, aber das erklärt halt auch, warum so viele Pferde nochmal im Spätherbst.
Nach der Frost, stimmt,
noch mal,
genau. Das hatten wir ja auch letztes Jahr.
Ja.
Habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, weil wir über Anweiden. Ja, genau. Dann bilden die sich und diese Fructane können halt Hufrehe auslösen und natürlich bei leicht futtrigen und zu Hufrehe neigenden Tieren mehr. Hufrehe, das ist dieser schmerzhafte Gang wie auf Eiern, stocksteif oder so komisch.
Wie die strecken die Vorderbeine so weg, ne?
Na, sägebockartig sieht es nicht aus, aber ich finde, einmal Hund, gesehen, vergisst du es nie. Hm?
Wie ein Hund, der einen Diener macht. So ein bisschen vorne.
Ja, und die gehen auch so, wie so, au, sieht man schon so, ne?
Ja.
Finde ich. Genau.
Das sind alles Sachen, die wir nicht wollen.
Die wir nicht wollen und deswegen man bitte darauf Acht gibt, dass man so ein bisschen guckt, wie viel Gras da reinkommt, welches Gras da reinkommt.
Mhm.
Ja. Und Entwurmung, wie gesagt, vor 2 Wochen sprachen wir über Entwurmung.
Ja, dann werden die im Idealfall natürlich, bevor sie die frischen Weideflächen betreten, nochmal entwurmt, damit
aber
da.
Aber sie werden halt mit diesen ominösen Dingen der großen und kleinen Wurmkur entwurmt und es wird ja einfach keiner gezählt. Also, dass man glaubt, das wäre mir jetzt als Tierarzt sozusagen ans Herz gelegt. Ihr wisst nicht, mit was für einem parasitären Belastungsgrad die anderen Pferde auf die Weide gehen. Und die stehen da den ganzen Tag und kacken sich gegenseitig ihre Grashalme zu. Klar, die nehmen meistens nicht die Kacke auf den Grashalme. Die haben ja schon auch eine Nase, um das zu selektieren. Aber das wird ja irgendwann wieder zu Boden. Und da bleiben ja die Eier drin. Und dann wird es ja auch verlatscht. Und also das,
es gibt ja auch immer noch genug andere Tiere. Meinetwegen jetzt auch Hunde, die mal über
klar,
die Wiese gerannt sind. Die haben da auch
da
mal hingemacht, wenn es auch im Winter vielleicht war. Aber das ist ja auch noch im Boden. Also die
und alle verteilen
sich ja
das,
neu.
Genau. Und
du
da wächst
ja
halt
steril,
neues Gras
ne?
wieder raus dann auch. Ja. Aus diesem ganzen schönen verteilten Kackegedöns. Wird dann, aber es wird ja auch, also Hund und Fuchs sind auch eine Runde, aber wenn da 40 Pferde jeder 8 bis 10 Äppelhaufen pro Tag oder noch mehr drauf macht, ist das halt auch
kommt
eine Hausnummer an Wurmeiern, die da ausgekackt werden und hingelegt werden in einer Umwelt, die sich gerade optimiert dafür, dass wir mal gut wachsen können.
Aber Pferde gehen ja tatsächlich nicht an dieses Gras.
Nein, aber es wird ja fast, du trägst es ja weg,
ja,
das
ja,
siehst
klar.
du doch. Du trägst es weg, es wird schlapp, es wird zu Humus und dann wächst da neues Gras raus. Und also will sagen, man weiß das nicht, wie viele Würmer da auf die Weide kommen. Niemand, ich habe an keinem der Stelle, wo ich bislang war, gesehen, dass es ein wirklich richtig super durchdachtes Gruppenzwangsystem gab. Das ist es ja auch, weil man das ja auch einzeln entscheiden darf. Das hat ja eigentlich auch der Stallinhaber gar nicht mehr in der Handhabe, weil er ja gar nicht die Befugnisse hat.
Man
das
darf es ja auch nicht vorschreiben, aber ich finde es generell schon überhaupt gut und sinnvoll, dass gemeinschaftlich entwurmt wird.
Genau.
Auch das habe ich schon ganz anders erlebt. Ne, dass es halt jeder entwurmt, wie er denn möchte und das ist alles komplett freiwillig und dann hilft es mir
ja,
halt
das ist noch
relativ wenig, wenn ich meinen entwurme und der am nächsten Tag wieder mit den ganzen ganzen andere zusammensteht, die alle keine Wurmkuh.
Und das bleibt halt auch so.
Aber das Thema Wurmkuh hatten wir ja schon.
Ja, nein, ich wollte auch nur sagen, man muss das wissen, dass man das nicht weiß, wie viel Würmer damit, also wie viel Wurmeier und Belastungen überhaupt von diesen Dingen damit draufgetragen werden. Und deswegen sollte man seinen eigenen individuellen Entwurmungsstatus ganz gut selber entscheiden nochmal. Das heißt, entweder vielleicht nochmal eine Wurmkur mehr, wenn der irgendwie abbaut, stumpfes Fell hat, komisch aussieht, irgendwie leistungsschlapp ist oder sonst was. Oder wirklich anfangen, Kot zu untersuchen, Eizählungen zu machen und sowas alles. Das wollte ich sagen. Für die individuelle Beratung. Und während ich das sagte, fiel mir gerade noch was ein, was ich sagen wollte. Und dann wäre ich, glaube ich, mit meinen Schlaumeier-Sachen auch schon durch.
Aber jetzt
Fliegengedöns wollte ich
sagen. Fliegengedöns ist auch immer auf der Weide doof. Ich meine, die richtige Bremsen und sonst was Zeit, die kommt ja erst noch. Aber diese normalen kleinen schwarzen Stubenfliegen, sage ich jetzt mal, die hängen ja jetzt schon immer den Pferden um Ohren und um Augen. Und die Kribbelmücken, ne, die in der Dämmerung jetzt, die sind jetzt immer im Frühjahr.
Die sind
auch,
aber mächtig unterwegs.
Die sind fies, ja. Da muss man auch schauen. Manche Pferde sind dann, das sind dann auch diese Sommerekzema, ne, die dann da sich scheuern und da richtig allergisch drauf reagieren.
Ja.
Und auch, ich sag mal, normale Pferde können halt wirklich Ausschlag kriegen, dass sie so Krusten in den Ohren und so haben. Man kann da aber auch was gegen machen, die Hunde, die Pferde so ein bisschen mit irgendwas einsprühen oder diese Fliegenhauben
aufsetzen.
Genau,
man kann halt leider auch diese chemischen Keulen mit Icaridin, das ja im Prinzip autan kriegen ja alle draufgeballert. Bei manchen gab es ja, ich glaube, beim Pferd gar nicht so verbreitet, dieses Botox, was man so hieß.
Botox ist doch dieses.
Nein, Botox, deswegen Botox, das kriegen wir.
Es gibt dem Pferd doch Botox.
Nein,
sitzt wieder
ich
ganz
weiß
straff
gar nicht,
aus.
Ob das ein Permethrin war, ich weiß es gar nicht. Ich kannte das immer, weil das war so das Mittel, das ist tatsächlich jetzt ein Herstellername, ne? Also ein
Präparatname. Aber Permethrin ist ja dieses Zeug, womit auch diese Antimücken-Sachen behandelt werden.
Ja, genau. Permethrin
so.
Oder Icaridin meistens. Mhm. Permethrin nicht bei Katzen, ne? Achtung. Und das kann man so über die Kruppe hinten streuen und dann saugt sich das auf wie diese Spot-Ons quasi und es hält ein bisschen länger. Ist, glaube ich, aber offiziell zugelassen für Rind und Schaf und so. Ich denke, das hat wieder was mit lebensmittelliefernden Zeiten. Vielleicht weiß ich nicht.
Aber
genau.
Dann isst du ja eher Rind und Schaf.
Sehe ich
als
auf
Pferd.
Alle Fälle beim, ja, weiß ich nicht. Sehe ich aber beim Pferd fast nie. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Händlingsfrage.
Nee, das kenne ich auch gar nicht. Das wusste ich nicht.
Ich werde das nachgucken für und euch nächstes Mal sagen. So, aber ich wollte eigentlich sagen, es gibt dieses chemische Gedöns und dann dieses ganze Zitrus, Lavendel, Geranie und sonst was. Da gilt das Gleiche. Pferde mögen nichts Sprühendes am Körper und Pferde mögen selber nicht gerne stinken. Dennoch haben die alle ihre Daseinsberechtigung. Ich finde, wenn die Fliegen nur ein paar sind, ist es okay. Apache jetzt zum Beispiel gerade, der ist 2 Tage richtig belästigt worden. Dann habe ich es einen Tag versucht, nur so, also ich habe ihn jetzt schon eingeschmiert, so wie so eine Brille und gehofft, dass das reicht. Reichte nicht.
Ne?
Dran denken, das macht Augeninfektionen, wenn die da den ganzen Tag drin sitzen. Nicht wundern, dass das Auge klitschig und matschig aussieht hinterher. Kann halt auch nicht anders. Die sind ja auch nicht sauber, ne? Wenn
nee,
die
klar.
da den ganzen Tag drinnen hängen.
Die gehen erst in die Kacke und dann dem Pferd in die Augen.
Ja, lecker. Insofern nicht wundern, sondern einfach behandeln. Dran denken, Fluoreszintest immer bei eitrigen Augen, kann ja auch was anderes sein. Also da muss ein Tierarzt gucken, bevor ihr da Cortison reinballert vor allem. Ja, das ist so der...
Vielleicht die Fliegenmützen noch mal erwähnen,
die
weil...
Die kannst du machen.
Die Fliegenmützen. Ich erwähne jetzt mal die Fliegenmützen der Pferde.
Mit Ohr oder ohne Ohr?
Tatsächlich hat er noch gar keine.
Ja.
Ich hatte das noch bei dem Kleinen noch nicht ausprobiert, weil ich noch nicht weiß, ob er das lustig findet oder ob es dann lange drauf bleibt, beziehungsweise ob wir dann jeden Tag 5 neue kaufen müssen. Müssen sie auch ein bisschen dran gewöhnt werden. Mein altes Pferd hatte die Dinger auf. Und nein, was ich immer nur oft schon beobachtet habe, wirklich schon oft, dass Spaziergänger vor den Pferdeweiden stehen und sich arg wundern, warum den Pferden die Augen verbunden werden.
Ach, diese Gitternetze
diese
meintest
Dinger,
du?
Die meine
ich dachte,
ich.
Du wolltest generell jetzt was sagen. Ja, die
Nein, das
ne?
wollte ich jetzt mal sagen, weil ich das tatsächlich erwähnenswert finde.
Ja.
Weil das tatsächlich die Leute irritiert, wenn die Pferde so eine, das sind ja meistens schwarze Masken aus irgendeinem so dunklen Netzstoff, die quer übers Gesicht haben. Und das habe ich schon sehr oft mitgekriegt, dass wirklich Spaziergänger da stehen und sich immer wieder fragen, sehen die denn was? Warum verbinden sie denn den Pferden den Augen? Also das ist gut gemeint, ja, damit den Pferden die Fliegen nicht so in den Augen rumkrabbeln.
Was magst du lieber? Diese Gitter mit Ohren, ohne Ohren? Oder nur diese Fransen, die da runterhängen. Diese Fransen haben sich bei meinem Pferd gar nicht bewährt. Das habe ich mal probiert. Das war scheel.
Ja, also ich hatte immer was mit Ohren und übers ganze Gesicht.
Aber so eine Maske. So eine Netzmaske.
Muss man aber auch gucken, da gibt es solche und solche. Also ich hatte auch mal so ein Modell, das klebte dann dem Pferd halb im Auge, ne? weil es einfach nicht so gut saß, muss man dann halt auch gucken, dass es so stabil sitzt, dass die Augen wirklich frei sind darunter.
Genau, dass das nicht anliegt. Ne? Es geht nicht nur drauf, dass die Fliege nicht landet, sondern auch, dass das Pferd nicht den ganzen Tag mit den Wimpern da dran steuert, wenn es die Augen
Das macht nämlich auch Aua. Ja.
Ja, sehr sogar. Und deswegen finde ich, sehen diese, die so ein bisschen oberspacig wie so ein Astronautenhelm aussehen, ein bisschen affig zum Gucken, genau wie diese Zebradecken, da könnte man noch was zu sagen.
Ja, stimmt.
Und aber an sich sind die nicht dumm, weil die wahrscheinlich vom Komfort her die nicht schlechtesten sind.
Ja, das stimmt. Die sehen scheiße aus, ist ja oft so.
Ja.
Aber erfüllen durchaus ihren Sinn.
Ja.
Und die Zebradecken sollen ja tatsächlich auch angeblich die Mücken und fliegenden Objekten
irritieren.
Weißt du,
wo das herkommt? Das habe ich mal recherchiert für einen Zoo nämlich. Da wurde
ich
nämlich
von Moskitos irgendwie und oder was oder wie?
Ja, es kommt von Moskitos, aber woher der protektive Schutz kommen soll?
Nee.
Protektiver Schutz war doppelt. Nee, also es, ich hatte damals, als ich im Zoo arbeitete, nämlich eine Anfrage und daher weiß ich das, weil wir Zebras hatten und die meinten, können Sie uns sagen, warum die Zebras weniger Fliegen haben als die echten Pferde? Und das war so, haben sie auch tatsächlich, auch hier in der Region. Es liegt daran, dass das Facettenauge verschiedene Abstände sehen kann
so,
mit
ja,
Schwarz
das
und
weiß
Weiß.
Ich, ja.
Und die können dann einfach, wenn Schwarz und Weiß da steht, das nicht mehr als Pferd erkennen. Das heißt, es geht aber auch um einen gewissen Abstand und Breite von diesen Streifen. Ne? Also es ist jetzt nicht jeder Zebrastreifen, es gibt ja auch Pferde, die in so komischen Breiten dann angepinselt werden oder sowas, damit sie keine Decke noch drauf haben. Also da muss man schon nachdenken, was man da tut. Weil
aber hilft es wirklich auch bei unseren Insekten und nicht nur bei den Moskitos? Das wäre jetzt die Frage gewesen.
Nee, es geht um das, was das Facettenauge kann.
Also jedes Tier mit Facettenauge nimmt das dann.
Soweit ich damals die Studien gelesen hatte und so, war das durchaus eine sinnvolle Sache. Nur es geht halt um diesen definierten Abstand. Das ist das, weil da sind dann Facettenaugen eher ähnlich. Das heißt, nicht jede Zebradecke, die cooler aussieht, weil mehr weiß, weil mehr schwarz, weil oder so, kann noch irgendwas. Es geht um einen definierten Abstand zwischen schwarz und weiß, der fürs Facettenauge schwierig ist.
Also wer seinem Pferd eine Zebradecke jetzt für die Weidesaison kauft, sollte das mal nachschauen.
Der muss es richtig nachschauen, dass er sich da keinen Blödsinn
mit
drauflegt. Mit
Zollstock
einfach, ne?
Am besten in den Laden gehen und die Streifen ausmessen.
Ja, eigentlich schon. Also darum geht es halt. Sonst ist es nicht so hilfreich. Ne? Weil man sieht ja auch welche, die es ganz eng haben, die es ganz breit haben und so. Und das ist unterschiedlich.
Also nicht nur dieses Schwarz-Weiß, sondern wirklich das Streifenmuster. Ja,
genau.
Verrückt.
Dann haben wir das. Dann sagst du zum Abschluss vielleicht noch, was würdest du beachten, wenn dann alle losschießen auf die Weide? Wer geht zuerst, wer geht zuletzt, wer bricht sich die Füße?
Da kann ich nichts zu sagen.
Also sie rennen alle wie bescheuert, eigentlich schon. Selbst die Opas rennen vor Freude noch
die
mal
das
los.
Die das erste Mal
so,
im Jahr
ne?
auf die Wiese kommen, da kannst du gegen das Rennen auch nichts groß machen.
Genau.
Da freuen
Wen
sie sich
würdest
einfach.
Du zuerst schicken oder was hat sich bewährt in deiner langjährigen Pferdepraxis?
Langjährige Pferde?
Ja, du hast
Hallo?
Ja viele Aufschiebe schon gesehen, mehr als ich.
Ja, das kann ja sein. Was weiß ich nicht. Das ist echt schwierig. Das ist schwierig zu sagen. Also ich denke, dass es sinnig ist, wenn nicht alle im Pulk sofort losschießen, sondern nacheinander die Wiese betreten. Und sicherlich so am Ende die, die gefährdeter sind, sich die Haxen zu brechen, weil sie schon 35 Jahre alt sind, die würde ich sicherlich dann zum Schluss, wenn das erste Gerenne abgeklungen ist, dass sie da nicht mitrennen, gegen Beine brechen, kannst du nicht viel machen. Also
ist aber auch noch nicht so oft passiert wie das Horrorszenario, oder? In deiner Karriere?
Ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe nur mal erlebt, wie ein Pferd einen Beinbruch erlitten hat, nachdem ein anderes nach ihm ausgeschlagen hat. Ne? In dieser ganzen Euphorie. Da wurde es einfach so unglücklich getroffen, dass es daraufhin eingeschläfert werden musste.
Das ist natürlich uncool.
Das ist uncool. Aber das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass das Pferd an sich einfach nur gerannt ist. Und im Grunde genommen kann es ja jederzeit passieren, auch beim Reiten. Ne? Oder wenn du irgendwo, was weiß ich, über ein Hindernis springst und das Pferd landet, scheiße. Du also bist
nee,
ja nirgendwo
klar.
gefeit. Ich bin sogar schon mal beim Ausreiten damals im Schritt. Im Schritt ist mein Pferd also einfach auf die Nase gefallen. Einfach so. Es ist mir unbegreiflich. Das war irgendwie so eine glitschige Stelle. Der ist einfach seitlich weggerutscht und plock lag er plötzlich da. Er sprang zwar sofort wieder drauf. Ich saß noch oben drauf, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Bin auch oben geblieben. Bin genauso wieder mit hoch. katapultiert worden. Jetzt habe ich's. Also ich denke, passieren kann einfach immer was, aber klar kriegt man manchmal
das. So ein bisschen,
ja, man kriegt schon ein bisschen Bauchgefühl, wenn die da die Wiesen hoch und runter donnern vor lauter Aufregung. Aber ja, was nutzt es, ne? Irgendwo sind es halt Pferde und sie müssen mal rennen.
Ja, und aber das war ja ein guter Tipp, ne? Dass man vielleicht selber weiß, was für einen Charakter man da so hat, ja, und ihn nicht als Ersten schickt, wenn man denkt, das ist keine coole Idee.
Was ich übrigens in dem Zusammenhang auch gar nicht so blöd finde, da ich jetzt ja ein Pferdchen habe, das so wirklich von ganz klein aus aufkam. Es nutzt ja nichts, was ja auch immer so ein bisschen die Sorge ist. Also die Sorge habe ich ja auch, aber wenn man sie zu arg in Watte packt, da geht es ja auch um dieses im Winter zum Beispiel, wenn der Boden so gefroren ist. Ich habe mich nie wohl gefühlt, wenn auf diesem buckeligen Winterpaddock dieses junge Pferd plötzlich rausgestellt wurde. Ich meine, ich habe ihn ja selber freiwillig rausgestellt.
Ja, ja, klar.
Ich habe kein wahnsinnig gutes Gefühl oder immer ein bisschen Sorge, dass er da irgendwie rumrennt. Andererseits müssen die es auch lernen, dass man da einfach mal etwas langsamer macht, wenn es buckelig gefroren ist oder wenn eine Wiese glitschig ist. Und auch meiner hat sich schon mal auf die Fresse gelegt, auf der Weide, habe ich selbst gesehen. Aber es passiert ja meistens nicht. Und wenn sie denn mal fallen, wissen sie vielleicht auch, dass sie beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger laufen müssen.
Ja.
Also irgendwo...
Kommt aus Erfahrung halt auch bei Tieren. Ne?
Ja, also klar, du gehst halt immer dieses Risiko ein. Und ein
Pferd, ja, aber jetzt, wir ja auch, ne?
Also, ja, klar.
Aber wenn ich im Winter bei Schnee spazieren gehe, kann ich auch übel auf die Mappe legen. Ne?
Genau so ist es. Also ich finde, da darf man nicht zu ängstlich sein. Ne? Passieren kann halt immer was. Und wenn ein Pferd nur in der Box gehalten wird mit Gamaschen bis an die Ohren und Decke und allem Zip und Zap, damit es sich ja nicht frei bewegt, dann kriegen die ja auch was mit den Gelenken. Gerade deswegen, weil sie sich nie bewegen
dürfen. Und mit
dem
Kopf.
Und mit dem Kopf. Die psychischen Probleme klammern wir mal aus, aber das ist ja
nicht die Alternative. Genau.
Also passieren, ne? Mir ist noch nie was passiert und ich hoffe, es bleibt dabei.
Gut, dann...
Ja, gucken wir mal, dass unsere Pferde die Weidesaison, die ihnen jetzt bevorsteht, in vollen Zügen genießen.
Das hoffen wir für alle anderen Pferde auch. Hoffen wir für alle Spaziergänger, dass sie einfach den Anblick genießen, weil ich es doch auch immer einfach schön finde, dran vorbeizugehen.
Ja, ne?
Und ansonsten alles Weitere auf unseren Homepages hundeschule-pudelwohl.de, livania.vet, gerne auf Facebook und Insta oder uns eine E-Mail schreiben für Feedback an info@goodmorning-pets.de oder Feedback oder Bewertungen gerne bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Themenwünsche. Alles, was so raus, immer raus damit. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Genau. In diesem Sinne, schöne Pfingsten und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt.
Good morning, Pets.